ARD. Ein wechselhafter, gewittriger Sommertag 1874. Der Komponist Bethlen Smetana ist im Wald unterwegs, als ihm plötzlich schwindelig wird. Auf dem rechten Ohr hört er helle Töne, aber da ist niemand. Als er in Panik nach Hause kommt und sich ans Klavier setzt, sind die Töne in seinem Kopf wie schrill pfeifende Piccoloflöten. Kurze Zeit später spielt auch das andere Ohr verrückt, mit einem Sausen und Rauschen wie ein Wasserfall. Die besten Koryphäen in Prag finden keine Lösung. Smetana verliert, welch eine Schicksalsgemeinheit und Gemeinsamkeit mit dem von ihm so verehrten Beethoven. Er verliert schlagartig sein Gehör. Der 50-Jährige komponiert gerade an seinem wichtigsten Zyklus, den er als Zeichen der Liebe zu seiner böhmischen Heimat der Welt schenken wird. Mein Vaterland. 6 Tondichtungen, von denen die Nummer 2, die Moldau, eines der beliebtesten Klassikwerke der Welt werden soll. 3 Wochen lang schreibt der Geplagte gegen die kreischenden Monster in seinem Kopf an, macht aus dem 430 Kilometer langen Weg der Moldau von der Quelle bis zur Mündung ein Abenteuer aus mitreißenden Bildern. Hinter den letzten Takt der Partitur notiert er völlig taub. Dabei hatte sich alles nach turbulenten Zeiten so wunderbar gefügt. Bethlen Smetana schaut zurück. Als er geboren wird, geht es der Familie gut. Vater Franz ist Pächter einer gut laufenden Bierbrauerei und wünscht, dass der nach 7 Töchtern lange ersehnte Sohn in seine Fußstapfen tritt. Franz, selbst ein hervorragender Geiger, ist aber weitsichtig genug zu erkennen, dass der kleine Friedrich, so heißt der deutsch sprechende Junge zunächst, am Klavier ganz andere Dinge zusammenbraut. Polkas, kleine Werke, die er komponiert. Klassiker, die er als 6-Jähriger vor großem Publikum spielt. Ein Wunderkind, jedenfalls eine große Begabung. Diszipliniert geht Friedrich in die Lehre beim besten Prager Musikpädagogen und verkündet vollmundig seinem Vater: Mit Gottes Hilfe werde ich in der Technik einst ein Liszt, im Komponieren ein Mozart. Und in der Tat, er kommt Liszt nah, schreibt ihm Briefe, schickt ihm seine ersten Kompositionen. Liszt reagiert. Ihm gefällt der Stil des jungen Böhmen, der sich mittlerweile Bethlen nennt, die deutsche Sprache vermeidet und sich dem tschechisch-nationalen Gedanken widmet. Aber Smetana kann kaum von seinem pianistischen Können und dem Engagement als Klavierlehrer leben. Die Kassen sind klamm. Er hat den Mut, Franz Liszt, seinen späteren guten Freund, in einem Brief anzupumpen, dass er ihn finanziell unterstütze. Der lehnt ab, vermittelt aber einen Verleger für die ersten Werke von Smetana. Das hilft ihm. Auch eine Anstellung als Lehrer und Unterhalter auf dem Schloss des Grafen Thun leitet eine glückliche Zeit für den charmanten, geistreichen und wohl meist gut gelaunten Smetana ein. Er kann die wilde Kathi heiraten, eine hervorragende Pianistin und seine große Liebe. In kurzer Zeit wächst die Familie. 4 Mädchen. Die älteste, Betritschka, ist mit 4 Jahren schon eine große musikalische Hoffnung. Dann stirbt sie an Scharlach. Kurz danach auch noch 2 weitere Töchter. Smetanas ohnmächtiger Schmerz wird etwas verdrängt durch ein Engagement in Göteborg. Dort verehrt man ihn als Pianist, Komponist und Pädagoge. Er holt Tochter Sophie und seine Frau Kathi nach. Sie hat Tuberkulose. Nach 5 Jahren in Schweden verlassen die Smetanas das freundliche Land, denn Kathi will noch einmal die Heimat sehen, die Moldau, schafft es aber nicht, stirbt in Dresden. Es geht schnell wieder aufwärts. Smetana findet Trost, heiratet die schöne und viel jüngere Betty. Komponiert fleißig, feiert Erfolge mit seiner Oper »Die verkaufte Braut« und schreibt sich auf die Fahnen, nationale Musik zu komponieren. Er wird Kapellmeister am Nationaltheater. Geldsorgen sind passé. Und nun will er seiner Heimat mit dem Zyklus »Mein Vaterland« ein Denkmal setzen. Er malt grandiose Bilder der erhabenen Burg Wischerath, Sarko, einem großen Naturbild, aus Böhmens Hain und Flur und natürlich das Herzstück, die Moldau. Und dann jener Sommertag. Schwindel, Geräusche im Kopf und der abrupte Fall in eine Verzweiflung, die, von einer Syphilis ausgelöst, die letzten 10 Jahre zur Hölle machen wird. Aber Smetana schreibt weiter. Wie? Das weiß kein Mensch. Ein Wunder, dass er die Moldau überhaupt komponieren kann. Und er schenkt dem Fluss ein erhabenes Thema. Ja, Smetanas Leben ist wie ein Spiegel all dessen, was er die Moldau, die so majestätisch vor seiner Tür in Prag vorüberfließt, erleben lässt. Die beiden Quellen, zum einen die Flöten, zum anderen die Klarinetten, die sich sanft durch die Landschaft schlängeln und dahin gurgeln, um sich schließlich zu dem einen Strom zu vereinen, der auf Abenteuerreise geht. Der noch schmale Fluss passiert ein Waldstück, in dem Hörner von einer Treibjagd erzählen. Vorbei geht's an einer ausgelassenen Bauernhochzeit mit all ihrer Farbenpracht und Freude. Über eine längere Passage tauchen Wassernixen auf und unter, bis der mittlerweile breite Strom die damals noch vorhandenen reißenden Stromschnellen von St. Johann überwindet. Und schließlich fließt die Moldau durch Prag, die Stadt mit ihren Burgen und Brücken. Ein einziges prachtvolles Bild. Dann wird der Strom breiter und breiter, mündet in die Elbe. Aber die Erinnerung bleibt prachtvoll. Daher 2 Ausrufezeichen am Ende des Werks. Smetana wird diese Musik nie hören. Einige Jahre später sickert geistige Umnachtung ein und sein Verstand verliert sich in der Weite einer Nervenheilanstalt. Dort stirbt er mit 60. Die Moldau mit all ihren Bildern und Stimmungen bleibt und schlängelt sich als Jahrhundertwerk durch das Leben ganzer Generationen. Die sinfonische Dichtung ist so facettenreich und auch lang, daher habe ich mich für 4 kurze, markante Ausschnitte in 3 unterschiedlichen Versionen entschieden. Die Dirigenten haben ja alle dieselben Noten auf dem Pult. Und es wird wieder klar, alles
Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz.
Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Die Nummer 1, der Österreicher Nikolaus Harnoncourt mit den Wiener Philharmonikern. Er ist ein Partitur-Akribiker. Wenn der Komponist da notiert, lusingando, was so viel heißt wie spielerisch, zart, schmeichelnd, dann zeichnet Harnoncourt auch genau dieses Wellenkräuseln in den wogenden Figuren heraus. Wir sehen den Fluss, die Wellen, aus denen das Hauptthema, sozusagen der Charakter der Moldau, heraussteigt. Ein Lied voller Sehnsucht, Nostalgie, Würde. Aber bei Harnoncourt doch in einer gewissen Zurückhaltung. Nummer 2, Sergiu Celibidache und die Münchner Philharmoniker. Er gibt dem Fluss von vornherein eine andere Fließgeschwindigkeit. Schwermütig und breit strömt die Moldau an uns vorüber. Die Wellen haben eine größere Amplitude. Die Hauptmelodie wird zu einem Hymnus böhmischer Schwermut mit Schmerz und pathetischem Gesang. Dass der rumänische Dirigent Celibidache sich auf seinem Anwesen auf der italienischen Insel Lipari eine Kapelle und 8 Häuser bauen lässt, ist Sinnbild dafür, dass er auch in der Musik immer zum Großen, Würdevollen neigt. So auch hier. Diese Moldau wird zur großen Seele eines ganzen Volkes. Und jetzt die 3. Aufnahme mit dem gebürtigen Tschechen Jakub Ruscher, der die Tschechische Philharmonie dirigiert. Das heißt, hier spielen Musikerinnen und Musiker, die wissen, wovon sie erzählen. Sie wohnen an der Moldau, leben mit dem Fluss, kennen ihn in der Sonne und im Regen, aufgebracht und gelassen. Natürlich, die sehnsuchtsvolle Schwermütigkeit der weltberühmten Moldau-Melodie ist immer da. Aber gegenüber Celibidaches hymnischer Größe gibt Jakub Ruscher dem Fluss seiner Heimat einen etwas leichteren, tänzerischen Charakter. Liebevoll, charmant, sonnig treiben die Wellen dahin. Das war das berühmte Hauptthema, das Bild der Moldau schlechthin. Sie strömt, sie erlebt, an ihren Ufern wird gefeiert, sie hat viel zu erzählen, wenn sie etwa an einer ländlichen Hochzeit vorbeifließt, wo gerade Polka getanzt wird. Nochmal die Nummer 1, Nikolaus Arno Kur, der Österreicher, der 2008 beim legendären Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker die Strauß-Walzer tanzen und lebendig werden lässt wie kaum ein anderer. Er kann auch Polka. Allein jener kleine Moment des Spannungsaufbaus auf einem Ton, bevor der Tanz losgeht, dieses Zögern, will er oder will er nicht? Und dann kommt das junge Hochzeitspaar in Bewegung. Nach allen Regeln der Kunst beschleunigt und bremst das Orchester. Hoch und runter geht's. Schließlich polkert und schwelgt die ganze Gesellschaft. Thank you. tanzt Nummer 2, Sergiu Celibidache. Seine Moldau hat ja insgesamt die langsamste Fließgeschwindigkeit aller Aufnahmen, die ich kenne. Auch die Polka kommt bedächtiger daher. Diese Damen und Herren tragen bäuerlich festliche Tracht. Das machen sie seit Jahrhunderten so. Sie zelebrieren. Die Orchesterbesetzung wirkt etwas massiger. So auch die Tanzenden. Jedenfalls sind es etwas stämmigere Landsleute. Und sie setzen Fuß vor Fuß, alles genau nach den Regeln der Tradition. Was hat die Nummer 3 zu erzählen? Jakub Ruscher, der während seines Musikstudiums in Prag nur ein paar hundert Meter laufen musste, um am Ufer der Moldau die Pausenbrote auszupacken. Der Sohn einer Architektenfamilie tanzt die Polka, den Nationaltanz seiner Landsleute, so, wie viele die Polka lernen. Als raschen, erdigen Rundtanz. Kein Schnickschnack, hier läuft alles wie am Schnürchen. Man wird weder ausgebremst noch geschoben. Polka à la Architekt. Und jetzt interessiert uns doch noch das Finale, die erste Finaletappe. Nach allen Naturstimmungen, dem Mäandern durch die Landschaft, erreicht die Moldau Prag. Mittlerweile ist es ein majestätischer Fluss, der bei unserer Nummer 1, Nikolaus Arnoncourt und den Wiener Philharmonikern im Sonnenlicht dahinströmt. Die Moldau in Prag. Sergiu Celibidache ergänzt das Sonnenlicht durch Stolz und Majestas. Die Moldau wird zum klingenden Symbol der Stadt. Die Nummer 3, Jakub Ruscher, sieht es interessanterweise ganz anders. Er, der Landsmann von Smetana, lässt die Moldau tanzend durch Prag fließen. Sie trägt all die Stimmungen, Ausgelassenheit, Erlebnisse am Ufer des langen Wegs in sich. Der Fluss verströmt Glück. Thank you. dann der Höhepunkt schlechthin. Der Blick auf die frühmittelalterliche Burg Wischerath, die über Prag thront und sich im breiten Strom der Moldau spiegelt. Da packt Smetana Glanz und Gloria ins Orchester und unsere Nummer 1, Nikolaus Arnoncourt, lässt die Wiener Philharmoniker königlich sein im Rausch von Becken und Blech. Bei Celi Bidake, der Nummer 2, ist dieses Wischerath-Thema Pracht pur. Durch das langsamere Tempo wirkt die Burg noch majestätischer. Die Türme strecken sich in den Himmel und der gesamte Burghügel ist eine gewaltige Erscheinung. Die Blechbläser schieben goldene Erinnerungen vor sich her und das gesamte Schlagwerk rumst wie Salutschüsse zur Ankunft der Königin Moldau. Und jetzt noch die Nummer 3, der Tscheche Jakub Ruscha mit der Tschechischen Philharmonie. So schnell er die Moldau nach Prag reintanzen lässt, so sehr bremst er sie nun angesichts der Burg Wischerath aus. Hier klingen die Blechbläser wie Fanfaren, die der Moldau von den Zinnen her zurufen. Und man hat ganz kurz den Eindruck eines prachtvollen Feuerwerks über der riesigen Festung. Die Moldau von Bedřich Smetana, eines der beliebtesten Orchesterwerke der Welt. Was hat er da geschrieben, der Böhme, der übers Komponieren der Moldau völlig ertaubt ist? Welch ein schicksalhaftes Werk! Am Ende verliert sich die Moldau in der Ferne, wie Smetanas Leben sich ab diesem Zeitpunkt auch irgendwie auflöst und in der Ferne verliert. Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Folgen Interpretationssache. Große Songs wie Something oder Yesterday von den Beatles, Nothing Compares to You oder auch Klassikwerke von Ravels Bolero über Beethovens Fünfte bis hin zu Tschaikowskis erstem Klavierkonzert. Ich freue mich, wenn ihr da noch ein bisschen stöbert. Toll wäre natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Leute, von denen ihr denkt, dass er ihnen gefallen könnte. Wenn ihr selbst eine Idee oder einen Wunsch habt, schreibt einfach an interpretationssache@sr.de und vielleicht hinterlasst ihr auch ein Abo. Hier habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für euch, wenn ihr euch noch mehr mit Musik entspannen und aus dem Alltag träumen möchtet. Im Podcast Philipps Playlist von NDR Kultur nimmt euch Moderator und Musiker Philipp Schmid mit auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise. Dabei stellt er jede Woche eine handverlesene Playlist mit 5 Songs und Melodien zusammen, die zu einem bestimmten Thema passen. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder eine sympathische Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiert er am Klavier, spielt die Übergänge zwischen den Stücken und gibt dazu Einblicke in seine Gedanken oder regt eure Gedanken an. Philipps Playlist ist ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Ihr findet Philipps Playlist in der ARD-Audiothek und einen Link zum Podcast auch bei uns in den Shownotes. Hört doch mal rein, lasst euch entspannen. Zum Abschluss nochmal zurück zur Moldau. Ein größerer Ausschnitt, inklusive dem in der Ferne sich verlierenden Schluss. Ich habe lange gezögert zwischen den beiden Extremen. Celi Bidake ist grandios, breit, immer hymnisch und eine Hörreise wert. Aber ich finde auch die unkonventionellen, schnellen Tanztempi von Jakub Ruscha packend. Und weil diese Musikerinnen und Musiker tatsächlich direkt aus Smetanas Heimat erzählen, hier nochmal das letzte Drittel der Moldau mit der Tschechischen Philharmonie unter Leitung von Jakub Ruscha.